ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Horst Evers. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, Horst Evers, Gerd Winter. Müssen wir das sortieren, Horst Evers, Gerd Winter? Oder ist das im Alptag inzwischen auch schon egal?
Aber, Entschuldigung, dass ich gleich sage, du hast Alptag gesagt. Also das gleich
Alptag, das ja, ist.
Alptag ist schön, aber.
Nee, ist nicht schön. Ist, okay, oh, danke.
Hast noch nie eine Alp gemacht, ne? Das ist ganz schön hart.
Aber Alp ist doch meistens nur nachts zugange.
Das ist der Albtraum.
Ist der Albtraum.
Ja, das, also ich weiß jetzt nicht, ob wir vom Albtraum mit B oder von der Alp in der Schweiz, was aber auch zum Albtraum werden kann.
Bitte nicht. Ich wollte doch nur Alltag sagen, dass wir hier für den MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast in ARD Sounds auch über den Alltag von einem echten Arbeitstier wie Ihnen reden wollen. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt besser läuft. Auf geht's. Er war schon mal Landmaschinenmechaniker, Assistent, er war schon Chemiearbeiter, Eilzusteller bei der Post, Taxifahrer, Werbetexter. Die Liste geht noch lange weiter, das erspare ich Ihnen. Der Mann scheint einfach alles drauf zu haben, aber vor allem hat er es drauf, im Alltag das Absurde zu entdecken und daraus erhellenden Witz zu schlagen, für den er schon sämtliche Comedy-Preise bekommen hat. Horst Evers ist zu Gast, ein Mann der vielen Talente, offenbar sehr vielen Talente und einer der bekanntesten deutschen was eigentlich? Kabarettisten, Comedians, wie
ich selbst sage immer gerne Geschichtenerzähler. Hallo, wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, ja. Und Krimi-Autor sind Sie auch noch, was das jetzt wieder soll. Darüber müssen wir auch noch reden, überhaupt, Joanna. Mhm. Aber fangen wir doch ganz einfach an. Und wie geht's?
Mir selbst geht's gut im Moment, ja.
Ja, schön. Ja,
soweit und selbst?
Naja, ich bin auf den Kopf gefallen, wie man sieht. Ich hoffe Sie nicht.
Nein,
ich wäre jetzt fürs Interview
also
nicht so günstig.
Zumindest nicht aktuell und nicht in echt.
Das ist auch gut. Mhm. Ist das, was Sie meistens tun, wenn Sie nicht gerade Krimis schreiben, wo ich auch gedacht habe, ist vielleicht eine Wirklichkeitsflucht, aber der neue Krimi klingt eher nicht so nach Wirklichkeitsflucht, da ist einfach sehr viel Wirklichkeit drin. Aber ist das, was Sie da so tun, nach dem Absurden in unserem Leben gucken, das dann auch noch witzig zu erzählen, damit Menschen abends, wenn sie zu Ihnen kommen, fröhlich wieder nach Hause gehen, bei all dem drumherum, therapeutisch gemeint, auch für Sie?
Das hat sich tatsächlich im Laufe der letzten Jahre etwas so noch mehr ergeben. Also ich habe lange Zeit die Theorie vertreten, habe das womöglich auch, das ist ja nicht unser erstes Gespräch.
Genau, das ist das zweite, fünf Jahre später.
Genau, so auch schon gesagt, dass ich im Wesentlichen über die Geschichten auch meinen Alltag verarbeite, gucke, dass ich selbst mit allem klarkommen kann. Mittlerweile auch seit Corona, ist es eben aber auch so, dass ich spüre, dass es gerade bei den Auftritten auch für uns alle eine echte Bedeutung hat. Also es ist mir mittlerweile echt sehr wichtig geworden, dass es die Leute oder den Leuten, die zu mir kommen, dass es denen hinterher besser geht als vorher. Also dass ich ohne Quatsch zu erzählen, ohne auch jetzt irgendwie was ganz anderes zu machen, also schon Geschichten aus der Wirklichkeit, aus dem Hier und Jetzt erzähle, aber sie über mein Mittel, über den Humor in einer Art und Weise erzähle, dass man mit der Welt und mit dem Alltag besser zurechtkommt. Und da habe ich seit ungefähr 5, 6 Jahren und eigentlich auch immer verstärkter von Jahr zu Jahr das Gefühl, dass das tatsächlich eine echte Bedeutung hat. Mhm. Also
nicht einfach Spaß machen, sondern
Lebenshilfe. Es soll natürlich Spaß machen. Also ja, es soll, die Leute sollen sich frei fühlen, sie sollen lachen, es soll ihnen besser gehen. Aber es ist auch einfach wichtig, das zu haben. Also diese kurze, sozusagen realistische Flucht aus allem. Also diese Möglichkeit, für mich war es immer schon so, wann immer ich von irgendwas überfordert war, und ich war natürlich schon oft von vielen Dingen in meinem Leben überfordert, war mein Umgang immer, das dann so lange aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven zu betrachten, bis ich irgendwann einen komischen Zugang gefunden habe, bis ich irgendwann eine Möglichkeit hatte, das auch dadurch, dass ich drüber lachen kann, etwas kleiner zu machen und das Ganze in ein Verhältnis zu setzen. Und das mache ich im Prinzip auch in diesen Abenden auf der Bühne dann. Es wird sehr viel gelacht. Es wird nichts ausgelassen. Ich habe auch vor keinem Thema jetzt irgendwie, wo ich sagen würde, oh, da sollte ich gar nicht drüber reden. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas aktuell wirklich ganz, ganz Schlimmes passiert, was dann wahnsinnig stark triggert. Mhm. Aber trotzdem,
Sie sind ja jetzt nicht wirklich böse.
Nein,
auf der Bühne.
Ich bin nie böse. Ich habe ja auch nach wie vor diese großen drei Regeln. Keine Karlauer, keine Zoten und vor allen Dingen keine Witze auf Kosten Schwächerer. Und auf eigentlich auch keine Witze auf Kosten anderer. Also 90 oder sagen wir mal 95% aller Witze mache ich auf meine eigenen Kosten. Also
wie
im Prinzip
das
besteht
aus?
Das alles daraus, dass ich letztlich über mich selbst lache. Und es funktioniert dadurch, dass die Leute sich dann darin aber auch wiedererkennen und dann auch über sich selbst lachen können. Und ich glaube, das hilft ihnen.
Ist es ein schönes Gefühl, dass aus dem Prinzip, ich mache jetzt ein bisschen Spaß, eben so wie Sie es beschrieben haben, in der Entwicklung, und die wir ja alle verfolgen und in der wir alle drinstecken, wo man immer das Gefühl hat, das ist alles nicht mehr witzig, dann wirklich so was Hilfreiches zu haben und das, zu tun, also quasi sozialtherapeutisch zu wirken?
Das ist tatsächlich ein schönes Gefühl. Also ich empfinde es auch ein bisschen als Verantwortung. Also wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Erkältung habe oder sonst irgendwas oder starke Kopfschmerzen oder so, sage ich mir dann, ach, die Leute haben sich aber sehr jetzt auf den Abend gefreut und so, und bin wirklich jemand, der erst sozusagen, wenn es überhaupt gar nicht mehr geht, irgendwas absagt. Mhm. Weil ich schon auch das Gefühl habe, letztlich tut es allen gut, diese Zeit, diese 2,5 Stunden dann miteinander zu haben. Und natürlich ist das ein großes Geschenk. Also da bin ich auch sehr demütig und sehr dankbar für, so einen Beruf haben zu dürfen. Also einen Beruf, der ganz offensichtlich daran arbeitet, dass es den Leuten hinterher besser geht als vorher. Mhm. Das ist natürlich ein Geschenk, das ich da bekommen habe, dass ich damit sozusagen mein Leben, Lebenssinn, meine Zeit verbringen darf.
Das ist ja aber auch alles nicht so geradlinig passiert. Ihr Leben steht auch voller Zufälle. Sie werden im nächsten Jahr, darf ich das sagen?
Ja,
Sie
natürlich.
Im nächsten Jahr
weiß es ja selbst. Also wenn man mich so sieht, meint man das nicht, aber ich bin schon sehr alt.
Haben Sie nicht auch mal gesagt, früher war ich älter?
Genau, das ist ein Titel eines Programms, aber auch schon vor einigen Jahren sozusagen. Mittlerweile, ich sage es immer ganz gerne, dass wenn ich nach meinem Alter gefragt werde, ich oft selbst manchmal erstmal überlegen muss und auch nachrechnen muss. Und wenn ich es dann raus habe, dann im Regelfall zum Schluss komme, geht eigentlich. Also ich hätte an sich mehr geschätzt, aber es ist eben schon ein Alter, wo gar nicht mehr alle Kerzen auf die Geburtstagstorte draufpassen. Schafft man gar nicht. Also was soll das für eine Torte sein? Es gibt im Regelfall jetzt nur noch eine Kerze, eine Symbolkerze, eigentlich mehr ein Mahnmal. Also dieses Alter habe ich jetzt schon auch erreicht, aber ich gehe damit einigermaßen gelassen und offensiv um.
Jetzt haben Sie aber ordentlich ausgeteilt für alle Menschen, die schon 60 sind, sage ich für einen Freund. Also ich fragte das, oder ich bin diese Kurve geflogen, weil ich wissen wollte, wie Sie die Zufälle, die in Ihrem Leben passiert sind, als Sie als Gerd Winter in Evershorst aufgewachsen sind, hat vermutlich niemand daran geglaubt und Sie auch nicht, aus Ihnen mal der Horst Evers wird und auch wahrscheinlich nicht, als Sie in Berlin angefangen haben zu studieren. Wie immer, ist das Leben voller Zufälle? Sind die Zufälle so okay, oder denken Sie sich, Mensch, wäre ich da mal doch da abgebogen oder lieber da abgebogen?
Ist natürlich vor allen Dingen ein Riesenhaufen Glück. Also sehr viel Glück, das ich da hatte. Also ich komme tatsächlich aus einer Schicht. Mein Großvater war noch richtig Landwirt, meine Eltern dann Halbtagslandwirte, weil das nicht mehr reichte, um davon leben zu können. Und deshalb war dann mein Vater auch noch Postbeamter im einfachen Dienst. Das war sozusagen innerhalb unserer Familie und unserer Familienkreise, war schon nicht üblich, dann später aufs Gymnasium zu gehen. Schon da war ich irgendwie der Erste, geschweige denn zu studieren und so einen Beruf zu ergreifen. Also zu schreiben und auf der Bühne zu
stehen. Haben Sie Ihre
Eltern als Beruf anerkannt? Nein, dieses Berufsbild gab es bei uns überhaupt nicht. Also das war gar nicht. Und ich selbst hätte es mir wahrscheinlich so auch nicht vorstellen können. Ich wollte es immer gerne machen, und es brauchte natürlich tatsächlich eine Zeit damals, die auch für soziale Schichten. Das kann man sich, das tut mir heute so natürlich wahnsinnig leid für viele junge Menschen, die damals echt durchlässig war. Also es war die große Zeit der sozialliberalen Koalition in den Zeiten der Bundesrepublik mit Chancengleichheit, Bildungsgleichheit, 80er BAföG, Jahre. Ja. All das. Also ja. Eben, ich bin 67 geboren, in den 70ern zur Schule, in den 80er dann ins Studium. Da war schon dann nur noch ein Teilsatz BAföG mit zurückzahlt, aber immer noch stand im Prinzip jedem Kind aus jeder Familie, das irgendwie wollte oder die Noten dafür hatte, fast jeder Bildungsweg offen einigermaßen. Das steht theoretisch heute auch noch, ist aber, glaube ich, sehr, sehr viel schwerer geworden. Also
und die Statistiken sagen
genau,
das ja auch, dass es
eben, schwerer als geworden ist. Als die Lehrer meinen Eltern mitgeteilt haben, ich sollte jetzt aufs Gymnasium gehen, haben sie sich zwar erschrocken, weil das eben eigentlich nicht vorgesehen war innerhalb unserer Familie, aber es war jetzt kein finanzieller Schock. Oh Gott, wie sollen wir das machen oder so. Das war noch, ist vielleicht ganz interessant, das war noch bei meiner Cousine, die ist 10 Jahre älter. Ich bin ja im Moor groß geworden, im ganz, ganz flachen Land.
Also Ebershorst gehört zur Gemeinde
Hüde.
Hüde, genau.
Das ist schon
bei Diepholz, um ja. Es ganz einfach zu sagen, links oben.
Genau, und hinter dieser Gemeinde Hüde liegt das Moor. Also da liegt das
flaches ist ein Land, richtig Niedersachsen.
Flaches Land, da sind diese ganzen Höfe, da komme ich sozusagen her. Und noch bei meiner Cousine, das darf ich glaube ich sagen, die 10 Jahre älter ist, da war es so, die hatte auch eine Gymnasialempfehlung und die Eltern haben keinen Weg gefunden, das Mädchen zu diesem Gymnasium zu bringen. Deshalb konnte die nicht aufs Gymnasium gehen, sondern musste dann eben die mittlere Reife machen und hatte diesen Bildungsweg nicht zur Verfügung. Bei mir, das war dann schon sozusagen nochmal 10 Jahre später, waren auch da dann Busse. Das heißt, da war wirklich die Situation, dass jedes Kind aus jeder Familie, aus jeder Schicht theoretisch zumindest die Möglichkeit hatte, jeden Bildungsweg zu beschreiten. Das war schon mal ein sehr großes Glück, dass ich in diesem Zeitfenster geboren wurde, zur Schule gegangen bin, gelebt habe. Und dann natürlich, also dass das alles so weiterging, dass meine Eltern das auch mitgetragen haben. Sie konnten es einigermaßen mittragen, weil es gab ja das BAföG und das alles. Es war jetzt keine...
Und Sie wollten ja auch was Ordentliches werden, Sie wollten Lehrer werden.
Genau, ich habe diese ganzen Jobs, von denen Sie auch erzählt haben, gemacht, um das auch alles immer zu finanzieren, mir das Geld dazu zu verdienen für die Wohnung, für Studium und dergleichen mehr. Also das ging dann alles, wenn man das wollte. Aber natürlich, dass ich dann... In Berlin, als ich dann mal hier war, die Leute gefunden habe, damals im Salbader-Umfeld, also Leute wie Boff Berg, Andreas Schäffler, Hinnerkusen, Jürgen Witt und dergleichen mehr, mit denen ich dann all das machen konnte, mit denen wir diese Vorlesebühnen gegründet haben, mit dem dann eins zum anderen kam, wo dann eben irgendwann ein Scout vom WDR kam, sagte, das ist ja toll, willst du nicht fürs Radio? Und dann kam die Leute von Radio 1 und so, dass das alles dann so wachsen konnte und entstehen konnte, ist natürlich aus meiner Sicht eine geradezu unwahrscheinliche, unfassbare Verkettung sehr glücklicher Umstände immer wieder gewesen.
Aber für Sie glücklich? Sie
für mich sehr
glücklich. Haben also nicht das Gefühl, ich mache das zwar jetzt, weil so ein Erfolg korrumpiert ja auch, aber eigentlich wäre ich doch lieber Arzt geworden oder Lehrer oder... Und es schlummert
ich
in
tatsächlich,
mir.
Also ich habe ja Lehramt studiert. Ich wäre tatsächlich relativ gerne Lehrer geworden. Eigentlich, aber als ich dann, ich wusste ja nicht, dass es den Beruf, den ich jetzt mache, gibt vorher. Und als ich dann diese Möglichkeit gesehen habe, dass das auch ein Beruf sein könnte, Geschichten auf der Bühne erzählen, irgendwann sogar eigene Romane schreiben, damit rumreisen, dazu mittlerweile ja noch alles Mögliche. Ich habe gerade mit Benedikt Eichhorn von Pico Eichhorn, haben wir wieder eine Woche im BKA gespielt mit einem Liederprogramm. Da stehe ich für meine Verhältnisse praktisch wie ein Rockstar auf der Bühne und singe Lieder. Das kann ich ja alles machen dadurch. Und das wusste ich damals ja gar nicht, dass es so einen Beruf überhaupt geben kann. Und hätte ich das gewusst, hätte ich damals schon gesagt, oh, das möchte ich, glaube ich, noch lieber als Lehrer. Da ich das nicht wusste, habe ich halt erstmal auf Lehramt studiert und das dann unterwegs gesehen und deshalb habe ich dann gewechselt. Aber ich bin in dem Falle, also mit Lehrer wäre ich auch absolut zufrieden und glücklich gewesen, wenn das alles geklappt hätte.
Wahrscheinlich wären es die Schüler dann auch, die Schülerinnen und Schüler.
Wahrscheinlich, also vielleicht, man weiß es eben nicht.
Ein lustiger Lehrer.
Aber eventuell haben auch alle gewonnen, dadurch, dass ich es nicht gemacht habe.
Das ist jetzt sehr schön, wenn und hätte und genau. Sie sind es geworden und Sie sind sehr erfolgreich gewesen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass mal jemand gesagt hätte, dass Ihre Biografie wahrscheinlich auf diese vielen unterschiedlichen Berufe oder viele Tätigkeiten, die Sie mal ausgeübt haben, bezogen ist. Es wäre so eine Loser-Biografie. wann war für Sie selber klar, Sie haben sich ja den Erfolg auch erspielt. Es war jetzt nicht so, dass plötzlich Horst Evers nach dem Studium berühmt war, ein erstes Buch geschrieben, Bestseller, geil,
Durchbruch. Genau,
es kam eher so langsam.
Ja, es war noch eine andere Zeit, also nicht wie vielleicht heute, wo sozusagen zwei, drei gute, ganz kurze Videos gigantische Klickzahlen generieren, dann kommt der Podcast und dann stehst du in der Uber-Arena. Und das alles innerhalb vom halben Jahr, was gefühlt teilweise ja passiert. Ja. So war das damals überhaupt noch nicht. Wir haben auf kleinen Bühnen gespielt, unsere eigenen Veranstaltungen. Da kamen Leute, die fanden das irgendwie gut. Dann wurden die Bühnen größer, dann wurden sie noch mal etwas größer. Dann kam irgendwann, in meinem Falle, jemand aus München von einem Kabarettpreis, der hieß Paulana Solo, und hat gesagt, das ist ja eine ganz andere Farbe, weil dieses Vorlesen, Geschichten erzählen, gab es auch in dem Sinne in der Kleinkunst im Kabarett damals so noch nicht. Das war schon eine andere Form, und sagte, das ist ja toll, das hätte er gerne in seinem Wettbewerb, ob ich nicht teilnehmen will. Ich habe eben gemäß meiner damaligen Trägheit und Faulheit auch gesagt, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht? Sie haben nicht die Chance gewittert?
Nee, ich habe erstmal nur den Aufwand gesehen. Und er hat dann gesagt, okay, er würde mir die Fahrt und das Hotel bezahlen und auch ein Startgeld von, ich glaube, damals 200 Mark ausrufen. Und das hat schon gereicht. So leicht war ich damals zu kaufen. Also das war schon gut machbar.
Und
es war
Sie
überhaupt in der Zeit, ganz kleine Geschichte, Nebengeschichte dazu. Da habe ich jetzt gerade mit Wolfgang Kleinert vom Eulenspiegel und jetzt Karikaturenausstellungen und so in Prero machen wir auch immer noch Sachen zusammen. Der hat mich damals dann manchmal für Ausstellungseröffnungen am Tag selbst verpflichtet, dann für einen Huni oder so. Und dann ist man da hingegangen, hat eine halbe Stunde gemacht und ist wieder weggegangen. Das fand ich als Beruf unglaublich cool. Also dieses, ich gehe irgendwo hin, lese ein paar Geschichten vor, kriege dafür zwei Geldscheine in die Hand gedrückt und gehe dann wieder weg. Klar ist das als junger Mann, reizt denn das? Und so war es da eben auch. Er hat dann gesagt, ja gut, kriegst du 200 Mark. Und dann fährst du dahin und dann bin ich zu dieser Qualifikation gefahren, habe die gewonnen, habe mich deshalb für den Hauptpreis qualifiziert. Den habe ich dann auch gewonnen und das war dann schon eine große Geschichte. Und da sind hinterher die Leute von der Lach und Schieß auf mich zugekommen und haben gesagt, es ist ja sehr schön, willst du nicht eine Woche bei uns spielen mit dem Preis? Und ich habe natürlich zugesagt, weil Lach und Schieß, das fand ich schon auch beeindruckend. Und habe dann auf der Rückfahrt im Zug realisiert, dass ich ja kein Programm habe. Und daraufhin, damit ich diese Woche da mich nicht völlig blamiere, habe ich dann aus natürlich meinem mittlerweile großen Repertoire an Texten ein Programm zusammengestellt. Und das dort gemacht und das lief halt alles sehr gut. Und es kamen dann schlagartig ganz viele Anfragen. Und dann haben natürlich, als ich diesen einen Preis gewonnen hatte, diese anderen Wettbewerbspreise auch angefragt, ob ich nicht auch teilnehmen will. Und aus der guten Erfahrung, dass ich ja den gewonnen habe, habe ich gesagt, ja klar, komm ich auch wieder. Und es gibt ja dann auch immer recht üppiges Preisgeld dazu. Und ich habe halt tatsächlich immer gewonnen. Ich habe immer alle diese. Und dann ging Schlag auf Schlag, dann bin ich halt zur Rampensau. Meine Agentur, bei der ich auch bis heute bin, ich bin überhaupt sehr treu in allem. Ich bin ganz, ganz oft immer noch mit denselben Leuten befreundet, mit denen ich damals befreundet war. Bin noch bei derselben Agentur, bei derselben Frau übrigens auch und so.
Das heißt immer mit Freundin, die sind offenkundig nicht verheiratet.
Genau, wir waren, ich glaube, das nimmt sie mir nicht übel, wenn ich das verrate, wir waren ungefähr gute 20 Jahre in wilder Ehe und haben dann geheiratet. Tatsächlich mit dem Blick, wir haben es ja schon gesagt, ich werde jetzt 60, sie ist sogar noch ein ganz bisschen älter, darf ich hoffentlich auch sagen, aber wirklich nur
keinen
nur
Namen.
Ein bisschen, also sie ist es schon und wir sind eben an dem Punkt gekommen, wo es einfach dann kompliziert wird, wenn du nicht verheiratet bist, wenn mal was passiert, also wie
Kluge Entscheidung.
Genau. Ja. Aber nach über 20 Jahren darf man, glaube ich, auch mal eine Vernunftsehe. Das gilt dann, glaube ich, auch als Vernunfts- und Liebesehe. Also das geht, glaube ich, schon
treuer
durch.
Mensch. Ja, genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, dann bin ich eben zu der Agentur. Und die haben gesagt, ja, wenn du das schon machst, willst du es dann nicht auch richtig machen? Die haben mich dann noch zu dieser Börse nach Freiburg geschickt. Das ist auch sehr gut gelaufen. Und dann haben mich praktisch so ziemlich alle Veranstalter engagiert im deutschsprachigen Raum. Und seitdem mache ich das. Und dann wurde es halt immer weiter, immer größer. Also auch da, also dann habe ich in Freiburg gespielt und es kam beim ersten Mal 50, beim zweiten Mal 100, beim dritten Mal 150 und ab dem vierten Mal war es halt ausverkauft. Und so ist es dann bis heute.
Da war es für Sie nicht so schwer zu realisieren. Läuft. Was genau. Ja manchmal so eine schwierige Sache ist, ich muss mich entscheiden,
Ich habe natürlich das ganz, ganz große Glück, würde ich eben in dem Falle auch sagen, dass dieser Aufstieg bei mir eben langsam verlaufen ist. Ich hatte nie so einen Kulturschock zu verarbeiten. Mhm. Also eben, keine Ahnung, gestern spielst du hier noch in Berlin in der Scheinbar vor 60 Leuten und morgen stehst du im Tempodrom vor 3000. Das gibt's, das tut mir auch oft leid bei den jungen Comedians oder Comedians, die dann manchmal jetzt auf grad, das ist überfordernd, das ist sehr hart und das musst du auch erstmal dann verarbeiten können. Das musste ich Gott sei Dank nicht. Ich war froh, dass letzte Woche kam 30, diese Woche kommt 40. Das war so eher mein Weg, mehr oder weniger, also so Stück für Stück da voran. Und ich hatte eben das sehr große Glück, ich habe nie einen Knick gehabt. Es gab nie diesen Moment, wo auf einmal das irgendwie einbricht oder wegbricht, nicht mal während Corona, weil da war ich schon so etabliert, dass die Veranstalter gerade gesagt haben, sie können nichts machen, sie können keine Musik veranstalten, keine Theaterstücke und so. Das Einzige, was sie irgendwie unter all diesen Auflagen mit Abstand und wenig Publikum und vier Teile mit dreimal Lüften zwischendrin machen könnten, bin ich. Weil für mich ist das alles egal. Ich komme mit meinen Geschichten, richte mich drauf ein, dann lese ich halt fünfmal eine Viertelstunde und zwischendurch lüften wir immer und wir setzen das Ganze für draußen irgendwie an und wenn's dann zu viele Leute sind, dann mache ich halt zweimal eine Stunde und so. Also ich konnte mit all diesen Corona-Bedingungen, die zum Teil für die Künstler sehr, sehr schwierig, auch für die Theater natürlich sehr schwierig waren, mir hat das halt alles nichts ausgemacht. Ich bin wirklich zu der Zeit, es war ja auch von Bundesland zu Bundesland immer unterschiedlich. Ja, das war ja völlig, ich bin tatsächlich dann immer angereist, beispielsweise in Würzburg.
Wussten nicht so genau, wie ist es denn jetzt hier gerade?
Genau,
so?
Wie sind bei euch im Moment die Bedingungen, was dürfen wir, wie muss ich spielen? Dann haben sie mir das gesagt, also da der Matthias Ripiskus sagt mir dann halt, so und so sind bei uns die Bedingungen, du musst hier drei Teile spielen mit zwei Pausen, weil wir müssen zwischendrin lüften, wir dürfen nicht so lange. Und dann habe ich mich eine Stunde hingesetzt, habe das Programm daraufhin ausgerichtet und dann habe ich gespielt. Also dadurch hatte ich sogar, wie ich damals immer gesagt habe, ich arbeite eigentlich genauso viel wie früher, ich krieg's halt nur nicht bezahlt. Also es war natürlich, weil es viel weniger Leute waren, logischerweise durch die Abstandsregelung und dergleichen, waren die Gagen sehr, sehr gering zu der Zeit. Aber es war ja wichtig, irgendwie ein Lebenszeichen auszusenden, irgendwie das und Ganze am Laufen zu haben, auch für die Theater. Und eben, das war genau der Moment, weil da war es eben extrem, wie die Leute hinterhergekommen sind und sich wirklich... Danke, dass Sie das gemacht haben, dass wir das jetzt hatten, dass wir in dem Moment, das war so dieser Moment, wo es so ein bisschen gekippt ist, wo ich das Gefühl hatte, es hat tatsächlich auch eine echte Bedeutung, was du da tust.
Ja, und ich erinnere mich an diese Publikumsperspektive, wie man da quasi durchgeatmet hat, superschön. Es war superschön.
Eben, also wo ich gerade Würzburg genannt habe, das war eigentlich das unfassbarste Beispiel. Da spiele ich normalerweise im Boxhorn. Das ist ein Raum, der hat, glaube ich, 260 Plätze. Und das war eben, weil er jetzt auch nicht so groß ist, das war lange vorher ausverkauft. Also noch vor Corona ausverkauft, bevor das losging. Und dann konnten sie es nicht machen. Und dann sollte es durchgeführt werden. Aber aufgrund der Abstandsregel konnten sie natürlich nicht 260 Leute unterbringen. Und der Ersatzraum, den sie bekommen haben für all diese Sachen, um die durchzuführen, war die Posthalle in Würzburg. Die hat 2200 Plätze. Da haben vor mir zuletzt Seed, also die Gruppe Seed, gespielt, also um die Dimension einmal klar zu machen. Und da sollte ich dann mit diesen 260 Leuten, von denen natürlich auch nur die Hälfte gekommen ist, weil viele da ja dann auch, selbst wenn sie Karten hatten, nicht hingegangen sind.
Sie nicht so richtig wussten.
Weil ihnen unwohl war mit Corona und allem und dergleichen, obwohl wir in der Posthalle echt genug Abstand für jeden hatten. Also ich saß letztes
Endes mit
130 Leuten in dieser 2200 Leute Arena in dieser Posthalle. Dachte vorher, ich habe es mir angeguckt, habe es gesehen und dachte, das kann nicht gehen. Das ist unmöglich. Und das hat dann funktioniert, weil alle das so unbedingt wollten, weil alle das so unbedingt haben wollen. Dieses Gefühl, diesen Moment, diese Befreiung, dieses Mal zwei Stunden was anderes, war das einer natürlich durch die absurde Situation sowieso unvergesslichsten, aber auch, glaube ich, schönsten Abende, die ich je auf einer Bühne erlebt habe. War sehr, sehr faszinierend.
Obwohl Sie es ja sonst immer eher so kuschelig haben. Sie genau. Spielen ja definitiv nicht in 3000er Räumen, die Sie sicher auch voll machen könnten, aber das ist natürlich eine völlig andere Situation. Da guckt man dann eher auf die Videowall als auf die Bühne.
Genau.
Und Sie kriegen gar nicht mit von dem, was da unten
also
das, ist.
Also man muss jetzt fairerweise sagen, es gibt nicht sehr viele Orte, wo ich einen 3000er Raum voll machen würde. Aber ich mache es auch da, wo ich es könnte, nicht. A, weil ich es sehr irritierend finde, wenn die Leute an mir vorbeigucken auf die Leinwand. Das finde ich ein komisches Gefühl. Außerdem, weil ich für mich selbst auch immer immer das Gefühl brauche, dass ich den ganzen Raum fühle, den ganzen Raum spüre. Und in guten, in tollen Theatern, selbst in großen hier in Berlin gibt es beispielsweise das Schiller-Theater, wo wir mit dem Jahresrückblick gespielt haben. Das hat 1100 Plätze und trotzdem habe ich das Gefühl, ich spüre jeden einzelnen Platz, ich spüre jeden einzelnen Zuschauer, ich hab alle mit dabei, aber das ist dann eben auch die maximale Größe. Also, und das muss dann auch schon ein irre gut gebautes Theater sein, damit das funktioniert. Das Startschauspiel in Schauspielhaus in Dresden ist auch super Theater. Das ist so schön. Da hast du das genauso, dass wirklich du alle spürst, du alle mitkriegst. Das ist sehr, sehr toll dann. Aber wenn es eben größer wird und wenn es diese Mehrzweckhallen werden, dann ist das einfach nicht mehr da. Dann ist es eine andere Art Veranstaltung. Und ein anderer Punkt bei den Hallen, der auch noch dazu kommt, der oft unterschätzt wird, ist, die Hallen sind so teuer. Das ist, weil die Hallen und das Ganze drumherum so teuer ist, werden dann oft auch die Karten so teuer. Und es gab ja schon immer mal dann auch Vorschläge, willst du nicht da und da? Und dann wird so ein Szenario entworfen und auf einmal kosten dann Karten für mich, für mein Programm zwischen 50 und 70 Euro. Und das finde ich einfach nicht, ich finde, das möchte ich meinem Publikum nicht zumuten. Also ich finde die Karten für Kabarett Kleinkunst sind sehr angezogen. Ich weiß warum, weil, also das machen die Veranstalter nicht mit Absicht. Das ist alles, das muss ich ja irgendwie rechnen. Aber mit diesen 20, 30, 40 Euro, bei dem wir oft liegen, das reicht dann auch. Also teurer sollte es echt nicht mehr werden. Und in den Hallen sind wir da oft in anderen Preisbereichen. Also und ich hätte ein komisches Gefühl, wenn jemand 60, 70 Euro für eine Karte für mich zahlen müsste. Das möchte ich nicht.
Zumal man ja da auch nur sie kriegt.
Genau, das
da
Programm ist das
Evers
gleiche.
Drauf,
und natürlich,
und
das
da ist Horst Evers drin.
Natürlich ist es in einem schönen, intimen Theater an sich auch die viel bessere Vorstellung. Aber da will ich jetzt den Kollegen, die in Hallen spielen, jetzt auch nicht irgendwie zu nahe treten. Aber es ist für das Publikum,
anderes.
Für mich, für alle natürlich das viel schönere Erlebnis auch noch im Theater. Mhm. Das kommt erschwerend dazu.
Wie anstrengend ist es für Sie, so fröhlich zu sein und so gute Laune, das klingt so billig, ein gutes Gefühl zu machen? Das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es den Leuten besser gehen soll.
Auf der Bühne eigentlich nicht so sehr, weil das Besondere an der Bühne, was ich auch schon immer geschätzt habe, was mir natürlich irgendwann erst nach Jahren klar geworden ist, aber seitdem schätze ich es sehr. Das Tolle an der Bühne, zumindest so wie ich es mache, aber ich glaube eigentlich für jeden Bühnenkünstler gilt das letztlich, es gibt auf der Bühne kein Scheitern. Scheitern existiert in diesem Beruf gar nicht, weil der Moment, der Mut, den es erfordert, auf die Bühne zu treten, das zu machen, über diese Schwelle zu gehen, ist immer schon ein Erfolg. Wer das schafft, sich das zu trauen, auf eine Bühne zu treten, mit irgendwas aufzutreten, kann schon nicht mehr scheitern. Es kann sein, dass man die Ziele nicht erreicht, dass die Leute nicht so lachen, dass das Stück nicht funktioniert und so. Aber wenn du es geschafft hast, wenn du zum Theater gegangen bist und wirklich den Mut hast, vor die Leute auf die Bühne zu treten, bist du schon nicht gescheitert. Damit hast du eigentlich schon gewonnen. Und es kann dann sein, dass das, was du dir vorgenommen hast, eben nicht so hinhaut. Und natürlich macht das sehr traurig. Und jemand, der so lange dabei ist wie ich und auch einen so hohen Anspruch an sich selbst hat, mich macht es dann auch fertig. Aber ich werde niemals gescheitert sein, solange ich mich wieder traue, am nächsten Tag zurück auf die Bühne zu gehen und vor die Leute zu treten. Und das macht es, also allein dieses Gefühl, macht es natürlich sehr viel leichter, den Beruf auszuüben.
Und das wird, zu wissen. So wie Sie das erzählen, wird es mit dem Älterwerden, Entschuldigung, dass ich das jetzt wieder sage, nicht weniger.
Nein. Es erfordert immer noch jedes Mal genau diesen Mut, rauszutreten und zu sagen, ich mache das jetzt, ich spiele jetzt diese 2,5 Stunden, obwohl ich, keine Ahnung, in der letzten Nacht eigentlich schlecht geschlafen habe, obwohl ich sehr müde bin, obwohl ich weiß, mein Kräftehaushalt ist bei 60%, aber ich gehe raus und werde trotzdem mit 120 spielen, mit 120%, also ich werde nicht so schnell jetzt reden, dass im Tempo, sondern mit 120% spielen.
Ich spreche sowieso schon und, relativ schnell.
Genau. Ich traue mich das, ich mache das, das bleibt. Also ich muss jedes Mal, ich persönlich schon und ich denke auch die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, denen geht es genauso, dieser quasi Fallschirmsprung rund auf die Bühne ist immer da, aber in dem Moment, wo du dann fliegst, ist es natürlich großartig und man denkt, dafür hat sich alles gelohnt.
Aber Sie werden doch, ich habe sehr viel über Sie gelesen, zweimal sehr viel über Sie gelesen und nie einen Verriss gelesen. Sie werden doch wahrscheinlich wenig schlechte Erfahrungen, wenn überhaupt schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Das haben mir schon oft Kollegen gesagt. Wart mal ab, wie du über deinen, also weil ich ja immer so positiv auch über den Beruf spreche und das so gerne mache und insgesamt so eine positive Haltung zu führen. Wart mal ab, wie positiv du noch drüber sprichst, wenn du mal irgendwas machst, was die Leute wirklich nicht mögen. Also wenn du mal wirklich es in die Fresse kriegst, da habe ich natürlich, also die Unruhe gibt's schon. Was passiert, wenn das passiert? Aber andererseits würde ich auch sagen, was soll ich mir jetzt darüber Gedanken machen, wenn es noch nicht passiert ist? Also ja. Und ich investiere ja viel. Also ich gebe mir wirklich echt sehr, sehr große Mühe, damit es nicht passiert. Ist ja nicht so, dass ich nur auf mein Glück vertraue. Also jetzt unter
ich
uns.
Ich gehe jetzt mal raus jetzt, und mach schon irgendwas. Genau,
da wir jetzt hier mal so zu zweit so schön miteinander sitzen. Ich arbeite schon sehr gewissenhaft, also sehr, sehr viel, sehr hart und auch sehr gewissenhaft an all dem, was ich tue. Und natürlich ist es dann wichtig, trotzdem das in großer Leichtigkeit zu präsentieren. Das ist sozusagen meine Aufgabe. Dafür, dass ich dieses Geschenk habe, diesen schönen Beruf zu machen, habe ich aber auch verdammt nochmal die Aufgabe, das gewissenhaft zu machen und trotzdem in großer Leichtigkeit zu präsentieren.
Mhm. Das heißt, Sie sind sehr streng mit Ihren Texten, aber es ist ja ein einsamer Job. Sie sitzen da, Sie können ja jetzt, Sie können natürlich jemanden fragen, möglicherweise fragen Sie jemanden, ist das okay, ist das nicht okay?
Das ist natürlich das Tolle daran, wenn man die Texte selbst schreibt. Ich bin schon ganz oft gefragt worden, weil ich ja eben auch so viel mache, auch an so vielen verschiedenen Stellen. Hast du nie mal drüber nachgedacht, auch mal andere Autoren, Autorinnen mit dazu zu holen, um diesen großen Output auch für die Kolumne und das alles und so. Und das ist eben das Schlimme. Sobald jemand anders einen Text geschrieben hat, bin ich ja viel nachsichtiger und habe auch Bedenken und jetzt hat er sich so Mühe mit dem Text gegeben, jetzt solltest du das auch so machen mit der. Solange ich selbst den Text geschrieben habe, kann ich rigide streichen, kann damit machen, was ich will. Ich kann den ganzen Text rauswerfen. Das ist alles, also wenn, keine Ahnung, wenn jemand, wenn ich jetzt tatsächlich, sagen wir mal, für... Ich habe im Moment im Soloprogramm keine Songs. Aber wenn ich mir von jemandem 2 Songs für das Soloprogramm schreiben lasse und wir dann so eine Vereinbarung haben, dass er dafür dann von meiner Gage für jede Vorstellung, keine Ahnung, 5 oder 10% bekommt, dann kann ich ja die Songs nicht rauswerfen. Dann kriegt er ja kein Geld mehr. Das wäre ja eine Riesensauerei. Wenn ich das selber mache, kriegt er auch kein Geld. Das ist auch blöd für ihn. Aber ich kann die Songs rauswerfen. Und deshalb schreibe ich lieber alles selbst, weil dann... da muss ich von niemandem ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es rauswerfe, streiche oder komplett umschreibe.
Und das ist ein quälender Prozess für Sie?
Natürlich. Das ist, weil ich habe bei jedem Text, selbst wenn ich, wenn ich das Gefühl habe eigentlich, ja, das, der müsste eigentlich echt funktionieren, bin ich mir aber nie sicher. Und ich habe immer bei den ersten Malen große, große Angst, dass es nicht hinhaut. Und es kommt ja noch erschwerend dazu, dass ich bei auch funktionierenden Texten das ja kenne, dass sie dreimal gut funktionieren und beim vierten Mal funktionieren sie dann oft nicht. Und denke, wenn das vierte Mal jetzt das erste Mal gewesen wäre, wie gemein ist das dem Text gegenüber, wenn ich ihn dann schon austausche? Das heißt, dann arbeite ich nochmal daran, dann gucke ich auch immer, mache weitere Versuche. Das heißt, ich habe auch die Situation, dass ich mit einem Text, der einmal schon überhaupt nicht funktioniert hat und wirklich schlecht gelaufen ist, trotzdem nochmal rausgehe, weil ich denke, es ist unfair, nur einen Versuch dem Text gegenüber. Also so nett bin ich dann sogar meinen eigenen Texten, wo ich sagen könnte, du hast es nicht gepackt. Ja. Aber selbst das mache ich dann nicht.
Also was ist der Maßstab?
Der Maßstab ist das Publikum und mein Gefühl. Also es gibt natürlich bei Texten, die jetzt sehr, wobei fast alle meine Texte gehen auch sehr, sehr stark auf die Pointe, auf das Lachen. Und wenn die Pointen stark sind und wenn sehr stark gelacht wird, fällt es mir sehr, sehr schwer, den Text dann nicht mit ins Programm reinzunehmen.
Aber also warum sollte man dann auch?
Naja, wenn es kann sein, dass ich dann irgendwie so finde, irgendwas stimmt mit dem Text von der Textur her nicht, also vom Gefühl her, also das, also wenn ich bei, ich habe ja eben diese Grundsätze, keine Witze auf Kosten Schwächerer oder von Leuten, die sich nicht wehren können, und wenn ich dann das Gefühl habe, na, das ist an der Grenze oder auch an der Grenze zur Zote und so, dann gucke ich, kann ich das Zotige jetzt ganz raus, ich habe rausnehmen oder kann ich trotzdem damit arbeiten? Ich hatte die Situation, dass ich tatsächlich in einer, es gibt hier in Berlin diese vollelektronischen Wahltoiletten, wo ich noch nie drin war. Und
Wahltoiletten?
Wall von Wall. Also diese Bezahltoiletten, ja. Wo man reingeht und das sind kleine Festungen. Und da ist dann ganz viel Stahl und Metall und so. Ja. Und ich hatte das Erlebnis, ich bin in so eine Toilette rein, weil es nicht anders ging, sozusagen. Und da, man merkt schon, wie unangenehm.
Ich kenne diese Situation.
Genau. Ja. Und dann musste ich zum ersten Mal und bin dann dran und ist alles super, alles sauber, alles schön, alles toll. Und dann fällt der Strom aus. Und man sitzt in diesem Häuschen und die Tür geht natürlich nicht auf. Es ist unfassbar dunkel und alles, wo ich genau wusste, das ist eine Geschichte. Ich bin in dieser Toilette. Ich habe kein Netz. Ich komme nicht raus und so, weiß irgendwie gar nicht, was tun. Das ist eine Geschichte, die möchte ich gerne erzählen, weil das ist eine so absurde Situation. Aber wir haben das Ganze, es spielt auf der Toilette, es spielt im Eingang. Also wir haben ganz viele Sachen, wo ich persönlich sagen würde, da halte ich mich an sich fern. Das ist nicht. Also muss ich einen Weg finden, das so zu erzählen,
und dass das natürlich noch gar keine Pointe.
Fein ist und schön und natürlich mit. Und man wird es, also der Text ist mittlerweile, ich habe ihn gerade jetzt in dem Programm mit Benny gemacht, der ist so schön und so fein und so ausgeklügelt geworden, dass ich sehr zufrieden mit ihm bin. Aber da habe ich eben lange dran gearbeitet, dass er nicht so ist, dass ich mich unwohl damit fühle. Mhm. Also das, so ein Beispiel sozusagen.
Und wie kriegen Sie dann Ihre Texte, Sie haben es selber gesagt, sind immer auf Pointe geschrieben. Mhm. Und das Leben hat ja selten so eine schöne Pointe. Viele genau. Von diesen Situationen, von denen Sie erzählen, kennt jeder. Mhm. Aber im wahren Leben oder in meinem Leben gibt es selten so eine schöne Pointe, wie ich das bei Ihnen lese und dann schmunzle. Und
genau, das ist das, was
wie
ich auch...
Wie machen Sie das? Was ist das für ein Trick? Oder ist Ihr Leben einfach so pointenreich?
Nein, ich erlebe leider alle diese, also praktisch alle Geschichten basieren ja auf irgendwas, was tatsächlich passiert ist. Also einem echten Erlebnis mehr oder weniger. Manchmal auch, das gebe ich zu, Erlebnissen, die mir Freunde erzählt haben. Das haben dann andere erlebt und ich nehme es trotzdem bei mir mit rein, weil es einfacher ist. Manchmal sage ich auch, ein Freund hat das und das erlebt oder eine Freundin, je nachdem. Aber es basiert praktisch immer auf irgendeiner tatsächlich passierten Geschichte. Und dann muss das Ganze natürlich in eine Form gebracht werden. Das ist meine Arbeit als Autor, als Schriftsteller eben, das in eine konsumierbare Form zu machen, bringen. Und natürlich erlebe ich all die Sachen praktisch nie mit Schlusspointe. Das bedauere ich auch sehr. Mein Leben wäre ein ganz anderes, wenn ich all diese Erlebnisse mit Schlusspointe hatte. Das ist dann sozusagen auch Handwerk. Die Idee, das Handwerk, der Einfall, mit dem ich dann arbeite, die Überraschung.
Kann man das lernen?
Und ja, aber nicht in einem 2-Wochen-Seminar, würde ich sagen. Das ist
2 Monate? 2 Jahre Studium.
Genau. Naja, es ist, also man kann es vor allen Dingen, glaube ich, im Wesentlichen lernen, indem man eben selber schreibt und indem man selber guckt, indem man auch selbst, selbst seinen eigenen Weg findet, seinen eigenen Stil. Ich denke immer wieder, es wird ja auch immer wieder gefragt, sag mal, willst du nicht auch mal eventuell so Kurse geben? Also gerade in diesem Schreiben mit der Erfahrung und so. Und denke dann, naja, das Wesentliche, was ich den Leuten immer sagen würde bei allem, ist, dass sie eigentlich alles machen können, dass alles erlaubt ist, dass sie ihren Weg finden müssen, ihren Weg zu ihrer Geschichte. Und dann, wenn du das hast, dann gibt es so ein paar Tricks und Kniffe, die praktisch fast immer funktionieren. Und dieser Werkzeugkasten ist aber gigantisch. Das ist nicht, das würde ja auch auffallen, wenn du sagst, es gibt 2, 3 Tricks. Mhm. Wenn du die machst, funktioniert jeder Text. Dann wird schon der 4. nicht mehr funktionieren, weil jeder die 2, 3 Tricks gesehen
irgendwann
hat.
Irgendwann kennt man
es. Es gibt ungefähr, würde ich mal grob geschätzt sagen, 600 Tricks. Und davon kenne ich mittlerweile vielleicht 300. Und wenn du dann die vernünftig sozusagen dosierst, dann sieht sie auch nicht jeder immer voraus und dann kannst du damit praktisch jede Geschichte auf deine Art und Weise erzählen und das, würde ich schon sagen, dauert so 20 Jahre. Alles in allem. Aber, okay, schon nach 2 Wochen kann man eine Geschichte schreiben, an der man selbst sehr große Freude hat.
Sie haben jetzt gerade wieder ein Krimi geschrieben.
Mhm.
Hat Ihr Verlag da irgendwie gesagt, muss es sein? Weil es ist ja jetzt doch was anderes als die Geschichten,
natürlich,
die Sie sonst...
Das ist ein weiteres dieser wunderbaren Privilegien, die ich habe.
Man schreibt einfach Evershorst vorne drauf und dann klappt das schon.
Ja, nicht ganz so einfach ist es nicht, aber gut, wo wir hier so schön unter uns sind, kann ich dann auch dieses... Natürlich, weil ja auch die Geschichtenbücher so sehr, sehr gut laufen und das sozusagen mein Markenzeichen auch ist und dass das auch über die Veranstaltung und so geht.
Auch über
so
die
geht.
Kolumne.
Über die Kolumnen.
Perle vor die Säule.
Das Radio und alles, genau. Ja. Verkauft sich das alles sehr gut. Deshalb habe ich sozusagen ab und zu immer mal, bekomme ich so eine Freikarte, dass ich dann
atmen die alle und sagen,
und das
okay.
so machen darf. Und natürlich ist der Verleger, ist der Verlag, haben sie immer mal gesagt, ach Mensch, willst du nicht mal so eine leichtfüßige Komödie, irgendwas was Schönes, vielleicht mit so ein bisschen Beziehung, irgendwas so auch in deinem Witz und so, wo dann und dann verläuft es chaotisch. So, ja, so eine verrückte Familiengeschichte, ne? Eine verrückte Familie, die dann Sachen erleben in irgendeinem Urlaub oder im Zoo oder so, sowas halt, ne? Wo man dann das so baut und mit deinem Humor wird das ja dann trotzdem irgendwie wahrscheinlich ganz, ganz skurril und ganz besonders und ganz eigen und dann ist das gar nicht irgendwie 0815 Ware, sondern das wird ja trotzdem was Spezielles sein und so, aber vielleicht so in diesem und sie finden es schon schade, dass ich sage, ach, eigentlich nicht. ich möchte diese Romane machen ja auch immer viel Arbeit und man sitzt schon eine Weile dran und ich nutze das, also es ist tatsächlich bei diesen Romanen für mich immer ein ganz wichtiger Ansatz zu sagen, ich möchte echt, wenn ich das schon mache und da so ein halbes Jahr dran gebe, um das zu schreiben, dann soll das auch ein Roman sein, wo ich echt sicher sein kann, den wird so kein anderer schreiben. Wenn ich ihn nicht schreibe, schreibt den keiner. Mhm. Und das kann ich, glaube ich, bei allen meinen Romanen relativ sicher sagen. Ich mag sie alle sehr, sehr gerne. Und die sind alle wirklich, also hätte ich die nicht geschrieben, hätte das sonst keiner gemacht. Die sind alle wirklich für sich stehend.
Speziell. Ja. Ich habe bei Hope Joanna zuerst gedacht, ach nee, ich lese erstmal was vor. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgerollt, damit ich ich habe viele Zitate rausgeschrieben aus dem Buch, aber eins muss jetzt sein, vielleicht ein kleiner Unfall. Im Berliner Verkehr ist schnell mal was passiert, vom Lastenfahrrad gerammt, über den E-Scooter gestolpert, von einem Senior Also ich bin nicht über einen E-Scooter gescholpert, sondern einfach über eine Bordsteinkante, von einem Senior beim Einparken übersehen, mit einer Autobahnbrücke eingestürzt, im Stau vor der Brücke dehydriert, versehentlich am U-Bahn-Haltegriff geleckt. Hier kann dir überall was passieren. Genau. Das ist ein Zitat aus Hope Joanna, dem neuen Buch von Horst Evers. Und ich habe zuerst gedacht, warum muss er denn das jetzt Krimi nennen? Das ist alles Everest, das ist Slapstick, es gibt eine Leiche, ja, was muss man ja wegen einer Leiche, muss man ja das jetzt nicht Krimi nennen. Der Kommissar oder der Anwärter stolpert, fällt auf diese Leiche drauf. Die Hauptkommissarin verprügelt gern mal Delinquenten, weil sie Taekwondo kann. Und das macht alles sehr viel Spaß, bis man in das sehr düstere Umfeld kommt und feststellt, der will jetzt nicht nur Spaß machen. Was musste da raus bei Hope Joanna bei Ihnen? Warum mussten Sie das schreiben?
Tatsächlich ging es mir eigentlich darum, ein positives Zeichen zu setzen eigentlich. Also ich wollte eine positive Heldin. Also Hope Joanna ist ja eben eine ehemalige Vize-Europameisterin im Taekwondo,
ja.
Auch Olympionikin, und die ist eben zur Polizei wegen der Sportfördergruppe. Sie hätte sonst ihren Sport so nicht ausüben können. Und dann Taekwondo aber gehört eben zu den Sportarten, wo man vieles bekommt, nur halt kein Geld. Sozusagen, also viele. Das heißt, irgendwann war ihre Karriere vorbei, Werbeverträge gab es noch nicht, und sie ist dann bei der Polizei geblieben und hat dann eben diesen Beruf der Kommissarin wirklich schätzen gelernt. Also wie eine Leistungssportlerin, die sind ja dann auch sehr zielgerichtet, beißt sie sich jetzt eben auch in Fälle rein. Sie prügelt schon nicht einfach so wild drauf los. Also
nein.
Sie kann sich
diese
eben
Prügel haben es verdient.
Sozusagen, und sie kommt natürlich jetzt auch in Situationen, wo sie angegriffen wird. Und, ja. Und da kann sie sich dann durchaus wehren. Es ist für mich eine Komplizin halt, eine echte Berlinerin, die eben, sie hat sich auch den Namen Hope Joanna nicht ausgesucht. Das war die Eltern.
Sie heißt wirklich nach Hope Joanna?
Hope Joanna, weil die Eltern, sie ist in der Nacht des Mauerfalls geboren, und die Eltern haben das auf DT64 gehört damals.
Mutti aus dem Osten, Vater aus dem Westen, genau, oder irgendwie so?
Eben, und hatten vorher schon überlegt, oh Gott, wie soll das alles gehen, wie soll das werden? Und dann wird sie geboren, es fällt die Mauer und es geht von alleine, ein Wunder sozusagen. Und daraufhin haben sie dann sie praktisch nach diesem Song Hope Joanna genannt. Und sie nimmt das halt an, so wie sie ihr Schicksal immer annimmt. Sie geht eben damit um, also eine typische Berliner Wesensart auch. Es ist eben, wie es ist. Und sie ist leidensfähig, aber hat dabei eine wahnsinnig positive Energie, genau wie ihr Partner eben. Und die beiden sind natürlich ein skurriles Paar. Klar, das ist sehr logisch, dass ich ein skurriles Paar dann wähle.
Drunter
aber
machen wir
es jetzt. Das ist schön, nicht eben mit denen unterwegs zu sein. Also die haben einen, wie ich finde, sehr gesunden, sehr feinen Humor. Und sie kommen halt dann in diesen wilden Fall rein. Und das,
aber der so sehr viel Wirklichkeit hat, wo
ja.
ich gedacht habe, der scheint dem was auf den Nägeln gebrannt zu haben, was er auf seine Art erzählen will.
Naja, das
ist schon sehr düster, das Umfeld, in dem die Morde, die ich am Anfang für Spaß hielt, stattfinden. Genau.
Naja, das ist halt die Wirklichkeit, in der wir uns jetzt befinden. Also es ist eben dieses also in dem Falle, das kann man, glaube ich, auch ruhig verraten, geht es halt um Indiana Jens, der erste Todesfall, angelehnt an Indiana Jones, eine Art deutscher Indiana Jones, der eben Archäologe und Beschaffer seltener Gegenstände ist. Unter anderem eben auch, dass irgendwelche Nazi-Reliquien beschafft er halt für eben Alt-Nazis, Neu-Nazis, Tech-Leute und dergleichen mehr, kann davon eigentlich ganz gut leben. Und er ist jetzt eben offensichtlich auf einen Gegenstand gestoßen, der so begehrt ist, dass Leute dafür bereit sind zu morden, zu töten. Und er stirbt an einem Schlangenbiss, auch eine skurrile Todesursache. Und das tritt den Fall halt in Gang. Und dadurch kommen dann eben Joanna und Neuendorf, die beiden Ermittler, in diese Szene rein, in diese ganze ja, sozusagen Szene aus Alt-Nazis, aus irgendwelchen Tech-Leuten, die irgendwelche obskuren
und sehr viel Geld haben.
Theorien haben, unendlich Geld haben sozusagen und danach nach irgendwelchen Altertümern suchen, die offensichtlich eine mystische Macht haben sollen, in der sie sich befinden. Und das ist, es ist natürlich alles, gebe ich zu, einigermaßen wild auch, aber es ist eben auch tatsächlich ja Teil unserer Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist ja so absurd geworden, so skurril und so wild. Und ich lasse jetzt diese, es werden ja dann drei, es kommt ja auch noch ihre Tech-Frau bzw. Social-Media-Frau mit dazu.
Die auch netterweise Siri heißt.
Ja, genau. Und dieses gut gelaunte Ermittlertrio lasse ich halt auf diese Szene los und kann für mich sagen, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, sie loszulassen und da zu schreiben. Und natürlich, klar, das Ganze hat die ganze Zeit durchgehend einen hohen Witz auch. Es ist natürlich lustig, aber es ist eben auch diese Geschichte und das kommt dann irgendwie zusammen und mündet ja, also das verraten wir jetzt aber nicht, mündet ja wirklich in einem gigantischen Finale.
Ja, aber das muss man auch nicht spoilern, weil das, ich glaube, dieses Feststellen, der meint das jetzt nicht nur witzig. Mhm. Das kommt schon mittendrin und dann spielen sie die ganze Zeit immer mit diesem Wechsel. Es ist ganz viel Slapstick, aber es ist eben auch immer wieder sehr ernst und es hat niemand zu ihnen gesagt, Horst, muss es wirklich so Politik sein?
Nee, das nicht. Also es ist ja auch, also gut, wenn man jetzt nicht Tech-Gigant oder Alt-Nazi ist, ist ja auch niemand jetzt, glaube ich, massiv davon angegriffen. Also klar, also
aber man liest schon, was sie denken jetzt, über die Leute.
Ja, natürlich. Ja. Und dass ich mir auch in klar, es gibt dann als der ehemalige, das kann ich jetzt auch ruhig noch sagen, aber weil man kriegt es dann ja auch, als der ehemalige Innensenator auch umkommt, der früher mal CDU war und jetzt eher so Richtung weiter nach rechts tendiert, da heraus.
Kennen wir ja auch aus der Wirklichkeit.
Ist ja alles nicht ausgedacht sozusagen. da ist dann vor dem Haus, sind dann irgendwelche rechten Polit-Influencer und so, das ist dann schon sehr viel mehr in der Mitte der Gesellschaft auch mit angesiedelt. Aber eben, es ist ja nach wie vor, wir haben ja diese Nachrichtenportale, wir haben diese Leute und das rauszulassen wäre dann ja auch Quatsch. Also da würde ich persönlich immer noch sagen, ich bilde eigentlich mehr die Wirklichkeit ab, als das. Also klar, aber das weiß auch jeder. Da reicht es, in meine Geschichten reinzugucken. Es reicht wahrscheinlich, dieses Interview zu hören. Weiß jeder, dass ich politisch, sagen wir mal, nicht gerade recht stehe, sondern ich bin die goldene Mitte, sag ich immer
gerne. Sehr gut. Wenn Horst Ebers die goldene Mitte liebt, dann finde ich, kann ich in diesem Land bleiben. Ja, cool. Das ist doch schon sehr
und dass
schön.
Dass ich keine Sympathien für all diese rechten Portale und Alt-Nazis und Tech-Giganten hege, da mache ich keinen Hehl draus und das schlägt natürlich im Buch ganz klar durch. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so politisch, sondern für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit an sich.
Ja, aber ich habe von vielen Künstlern, die ich immer gefragt habe, warum sind sie immer so zurückhaltend? Ich kriege immer gesagt, man soll das nicht sagen und das nicht. Soll sich möglichst schön weich in den Aussagen und nie sich politisch äußern, weil ich bin ja Schauspieler und ich möchte, man will ja von allen geliebt werden. Und das hat Ihnen aber niemand gesagt.
Das hat mir tatsächlich noch niemals jemand gesagt. Es sind in meiner gesamten Zeit ich habe ja nun wirklich viele Kolumnen für WDR und Radio 1 geschrieben schon in meinem Leben. Es sind im WDR 2 nicht ausgestrahlt worden aus religiösen Gründen. Das war jeweils die Kirche. Aber da war es, glaube ich, auch nicht die Kirche selbst. Das war schon der Sender, der es dann, also wo Kleinigkeiten, ich weiß gar nicht mehr genau. Und es ist im Radio 1, das war damals, als die Apple Watch rauskam, habe ich in der Kolumne die ganze Zeit Apple Watch gesagt. Und das ist wegen Schleichwerbung nicht ausgestrahlt worden.
Okay.
Das waren die einzigen Gründe, die mir bislang passen. Also beides nicht wirklich politisch. Einmal, zweimal religiös, einmal Werbung.
Ja.
Aber ansonsten habe ich das noch nie erlebt, dass jemand irgendwie auf mich zugekommen ist. Und ich habe es auch Gott sei Dank noch nie bei mir selbst erlebt, dass ich irgendwie vor irgendwas Angst gehabt hätte. Und das geht ja auch nicht, weil es ist ja für das, was ich mache, ist es absolut entscheidend, dass es mir selbst gefällt. Das ist, also sonst kann ich echt nicht gut gelaunt auf die, wenn ich das Gefühl habe, ich mache ein Programm, das ich selbst nicht gut finde, wie soll ich das spielen? Also dann wirst du, das macht dich ja fertig. Mhm. Also das, alles, was ich auf der Bühne mache, alles, womit ich agiere, muss ich ja selber mögen. Sonst werde ich ja bekloppt.
Sonst sind Sie also ein Darsteller Ihrer selbst und das wollen Sie nicht sein.
Eben, und dazu bin ich zu wenig Schauspieler. Also eben, ich bin halt kein Schauspieler. Ich bin eher Autor. Ich kann, aus meiner Seele keine Mördergrube machen. Also
aber haben Sie nicht eine winzige Rolle in einer Verfilmung gehabt?
In meines eigenen Buches, ja. Der König von Berlin, da habe ich eine Reinigungskraft gespielt, ganz, ganz kurz. Da war ich auch zu 100% Reinigungskraft. Das, nein, ich spiele natürlich
in Stücken. Macht Ihrer Frau wahrscheinlich Freude.
Andere, genau. Ich spiele in Stücken schon auch manchmal andere Rollen und so ist es nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt das Soloprogramm spiele, dann sage ich auch zu guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich bin Horst Evers und dann bin ich auch Horst Evers in echt und dann muss das, was ich dann rede, auch ich selber sein, sonst das würde ich nicht durchhalten. Also dann würde ich sicherlich aufhören. Also ist ja, also weil das macht dich ja kaputt.
Und der Horst Evers ist keine Bühnenfigur.
Der ist natürlich eine Bühnenfigur, weil der echte Horst Evers erlebt logischerweise bei weitem nicht so viel wie der Horst Evers und erst recht nicht so komprimiert und, wie wir ja schon hatten, leider auch nicht mit Schlusspointen. Also
auch Ihr Leben ist manchmal langweilig.
Der ist auch ein bisschen lebhafter und alles. Ich habe es gibt hier ein Lokal, in das ich, das sage ich jetzt aber nicht, sonst können wir das Ganze wegen Werbung nicht. Aber da bin ich relativ häufig und die Chefin des Lokals wusste lange nicht, wer ich bin, also war einfach nett und einfach freundlich und irgendwann war sie dann durch Zufall, also sie wusste auch nicht mal nah, war sie durch Zufall einfach im Programm. Sie hat sich eine Karte gekauft, ist mit ihrem Mann dahin, sieht mich auf der Bühne und sagt dann, als ich das nicht bekomme, das kann nicht wahr sein. Dieser nette, höfliche Mann, immer freundlich, immer leise, immer mit allem, natürlichen Scherz und so. Und dann so eine sie hat's, also ich zitiere sie, so eine Wucht, so ein Boah, da am Brüllen und Tanzen und Lachen und alles auf der Bühne. Das ist ja, das, also ich musste meinen Mann dreimal fragen, ob er das wirklich ist. Und er hat dann irgendwann, nee, das ist er schon. Also ich bin privat, erst nicht recht, so wenn ich nicht öffentlich auftrete und wenn ich einfach so im Lokal sitze, wahrscheinlich kaum wiederzuerkennen.
Na, wiederzuerkennen äußerlich schon, aber
ja,
genau. Weil es ist schon sehr markant.
Ja,
also können Sie noch unerkannt durch Berlin gehen? Wahrscheinlich ist das, wenn Sie woanders
sind, anders. In Berlin ist es ein bisschen schwierig. Also insbesondere in bestimmten Vierteln. Also wenn um den Mehringhof herum, um die Wühlmäuse herum oder so, weil da die Leute mich ja dann auch eventuell mit den Theatern verbinden.
Auf Plakaten sehen.
Genau, da ist es für mich praktisch klar, dass ich immer erkannt werde. Hm. Und sonst mal so, mal so.
Ist das okay?
Für mich ist immer okay, da ich ja tatsächlich auch da keine, wie soll man sagen, umstrittene Prominenz habe. Es ist nicht so wie bei womöglich anderen Kollegen, also beispielsweise Oliver Pocher, wo viele auch sagen, oh, das Arschloch oder so und dann das auch denken, wenn er einem entgegenkommt. Bei mir ist es erfreulicherweise so, die Leute, die mich erkennen, mögen mich eigentlich, also zu 90% mindestens, denke ich mal. Und die mich nicht mögen, erkennen mich gar nicht. Also insofern ist das eigentlich kein Problem für mich bislang.
Und in Ihren Programmen ist das ja auch alles noch ein bisschen zugespitzter. Da sind Sie nicht vom Habitus auf der Bühne, aber vom Gedanken schon älter, als Sie sind und als Sie jetzt auch erzählen. Also ja. Sie gucken immer so mit so einem Fragezeichen ein bisschen wie ein älterer Herr auf das Leben und was da so alles passiert und was Sie nicht so wirklich verstehen, warum das so passiert. Wie schützen Sie sich selber davor, der griesgrämige alte Mann zu werden oder zu sein, der die Welt nicht mehr versteht, trotzdem alles besser weiß und alle belehren will?
Kontakt mit jungen Leuten natürlich. Also das nichts hilft mehr und besser. Also
machen Sie das?
Ja. Also ich habe natürlich über meine Tochter auch, also hab da dann, sie ist jetzt mittlerweile Mitte 20. Aber auch dann eben, also ich mag das ja tatsächlich sehr, sehr gerne mit jungen Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie mir das sowohl anzugucken, als auch mit denen dann in, keine Ahnung, wenn wir bei Rainers Happy Hour oder so, dann alle zusammen da hinter der Bühne sitzen und so, oder auch jetzt, also gerade gestern habe ich eine Folge für dieses Format Fun Facts aufgenommen. Mhm. Und das ist, also das ganze Team ist natürlich sehr, sehr viel jünger dann als ich. Also ich bin da oft in vielen Zusammenhängen sowieso mittlerweile dann der Älteste. Und versuche immer, also ich habe ja auch erstmals, ich dachte immer, ich wäre ein aufgeklärter Mensch, der auch irgendwie mit Gleichberechtigung und so vorne mit dabei ist, bis ich dann durch meine Tochter gelernt habe, alles, auch alle Chancen, alle Möglichkeiten wirklich durchaus aus der weiblichen Perspektive zu sehen, weil ich mit ihr halt eine sehr große Empathie habe und da erst begriffen habe, wir haben in einigen Bereichen immer noch einiges an Wegstrecke vor uns und haben im Moment vor allen Dingen auch Bereiche, wo schon Errungenes womöglich jetzt echt verteidigt werden muss. Und so schaue ich oder versuche ich dann natürlich auch durch ihre Augen, also durch Augen von Jüngeren, mir viele, viele Dinge im Moment anzusehen. Also allein eine Frage der Wehrpflicht, denke ich, sollten natürlich eigentlich Jüngere viel stärker mitentscheiden als Ältere, die jetzt sagen, kämpft mal schön.
Die es machen müssen.
Ein aktuelles Beispiel dazu nennen.
Klar. Ja, ja. Ihre Tochter, guckt die sich ihre Programme an?
Ja.
Und dann ist es ein kritischer Austausch?
Ja, es ist ganz schön. Also ich habe, sie hat, also so klassisch, also das ist schon sehr toll. Meine Tochter ist, darf ich glaube ich ohne zu sehr jetzt Persönliches von ihr zu fragen, meine Tochter ist sehr, sehr schlau. Also sie ist wirklich, ich bewundere es, also ganz, ganz schön und weiß auch unglaublich viel. Und dann sage ich beispielsweise im Programm irgendwie ChatGPT, sage ich dann irgendwelche KI-Modelle wie ChatGPT, und dann kommt meine Tochter hinterher zu mir und sagt, Papa, sag das nicht, das ist falsch, das ist einfach, ChatGPT ist kein KI-Modell, das ist maximal ein Assistent oder so, aber eigentlich sind es LLMs, also Large Language Models, das ist der richtige Begriff, sag das so, alle Leute meiner Generation halten dich für einen Idioten, wenn du das so sagst, sag bitte einfach LLMs, mach das vernünftig und so, also so, hilft sie mir, würde ich dann eigentlich eher auch sagen, und zwar sehr, sehr offen, sehr ehrlich und sehr direkt auch, und ich profitiere da sehr von. Ich glaube, ich werde etwas weniger für einen Idioten gehalten, weil sie manchmal helfend eingreift.
Wir grüßen die Tochter von Horst Evers. Ja. Eben, weil wir vorhin bei dieser Bühnenrolle waren, das wollte ich gerne noch zumachen. Denken Sie selber Horst Evers oder sind Sie manchmal noch Gerd Winter? Für sich selber?
Für mich selber bin ich natürlich oft noch Gerd Winter. Also es das gibt also logischerweise auch immer wieder auch Zusammenhänge, wo ich, wenn ich beispielsweise in Diepholz bin,
ich habe auf der Karte gesehen, da gibt es eine Bushaltestelle, die heißt Winter. Ja. Die Evershorst Winter. Mhm. Ist die nach Ihnen benannt?
Die ist im Prinzip wahrscheinlich nach meinem Vater benannt. Also das ist, da stand unser Bauernhof. Und so war da ist ja, also da hat man dann nach einzelnen Gehöften, das ist wirklich sehr weitläufig da. Da ist dann ein Haus und das dauert sehr lange, bis das nächste kommt, und dann heißt die Bushaltestelle halt wie das Haus. Also das war nach unserem alten Bauernhof.
Evershorst Winter.
Ja, und jetzt ist es halt ein traditioneller Name für die Bushaltestelle, jetzt heißt die eben immer noch so.
Mhm. Aber wir sind darauf gekommen, dass Sie da eben immer noch hier, sagen Sie mal Horst Evers, ich sage auch immer Horst Evers, weil ich nicht so richtig sicher bin, ob Sie selber für sich selber auch Horst Evers sind oder ob Sie...
Nein, in der Öffentlichkeit bin ich eigentlich nur Horst Evers. Also das, ja. Das sage ich auch immer.
Und zu
immer
Hause ein. Sind Sie dann eher Gerd oder
Horst?
In dem Moment,
wo ich das Theater betrete oder den Sender betrete, bin ich eigentlich nur noch Horst Evers. Und zu Hause bin ich mal so sozusagen. Also da... Also meine Frau und ich, wir reden uns selten mit Vornamen an, also höchstens wenn wir dann aufeinander, also mit Dritten dann übereinander reden, ja. Dann vielleicht, aber dann sagt Ihre Frau schon Gerd, ja. Also das ist sie auch lieber, weil Gerd eben natürlich sehr viel leiser, sehr viel höflicher, sehr viel umgänglicher und freundlicher. Also Horst ist auch nett, da ist nichts gegen zu sagen. Aber er ist halt auch anstrengend. Dann wäre er wahrscheinlich. Und das bin ich ja, glaube ich, eigentlich so
nicht. Noch ein Witz und ich bring dich um.
Ja, genau.
Hat ein Comedian mal einen Dialog vor zu Hause während der Corona-Zeit, als er nicht auftreten konnte, ihm wiedergegeben. Ja, eben, und aus diese Kindheit in diesem sehr kleinen Ort mit den großen Entfernungen, mit dieser ganz anderen Prägung, mit dieser, wie sagt man, Ereignisarmut?
Ist ja, Ereignisarmut? Genau, also Reizüberflutung war keins unserer Probleme.
Ja, was sind das für Botschaften, die für Sie heute noch relevant sind oder gibt es die nicht mehr? Ist das einfach so weit weg? Sie sind 60, jetzt haben wir es nochmal gesagt. Fast.
Nee, also
Sie sind noch nicht 60.
Also das merke ich natürlich an teilweise auch im Vergleich zu Kollegen oder auch Freundinnen und Freunden. Ich kann unglaublich gut alleine sein. Und Alleinsein ist für mich echt eine Kraftquelle. Also wenn, wo viele sagen, wenn sie irgendwas sehr Anstrengendes gemacht haben und so, dann brauchen sie Freunde um sich herum, um da irgendwie runterzukommen und so. Kann ich im Prinzip auch, aber ich kann es fast noch besser, wenn ich einfach alleine bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert oder so, hilft es mir wahnsinnig gut, wenn ich einfach 24 Stunden, besser noch 48 Stunden, einfach nur mit mir bin. Ich komme mit mir sehr gut aus. Und das lernt man, glaube ich, wenn man so auf dem Land groß wird, mit sich gut auskommen, ohne nichts brauchen, auch keinen Bildschirm brauchen, kein Handy. Eigentlich, ein Buch habe ich schon sehr gerne, aber eigentlich auch nicht mal ein Buch brauchen. Einfach nur mit sich sein und danach sich erholt fühlen. Ich empfinde es als Stärke, die ich schon immer hatte, die ich wahrscheinlich aus dieser Kindheit mitbekommen habe und die mir bis heute sehr hilft, dass ich zur Not, wenn wirklich alles um mich herum völlig durchdreht und zu viel wird oder ich, was natürlich immer mal wieder leider passiert, da ich nicht so super bin mit Termine machen, wenn ich es so vollgepackt habe, dass selbst ich am Rad drehe und echt überfordert bin und es einmal nicht mehr gewechselt kriege mit den vielen Terminen und unterschiedlichen Aufgaben.
Habe ich geguckt, mir gedacht, als ich ihren Kalender sah. Genau.
ich glaube, das kann ich selbstkritisch oder auch ehrlich an der Stelle sagen. Ich mache echt schon sehr, sehr viel und wahrscheinlich zu, also an sich. Jan Weiler hat, mit dem habe ich gesprochen, der Autor Jan Weiler, der gesagt hat, ihm hat dann seine Ärztin irgendwann gesagt, sie haben eigentlich die Berufsbiografie eines 100-Jährigen. Und ich fürchte, da kann ich mithalten. Also aber das ist halt, wenn man so viele Sachen auch so gerne macht und dann irgendwie denkt, wenn ich es jetzt nicht mache, das kommt nicht wieder und so. Und dann ergibt sich das, aber wenn dann alles da ist, also wo andere dann womöglich so einen echten Zusammenbruch kriegen würden, reicht's für mich, wenn ich einfach sage, 2 Tage allein und danach bin ich wieder da.
Was macht es mit uns, dass es solche Situationen heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt? Langeweile gibt es nicht mehr, weil man hat immer diesen Bildschirm.
Das ist, da fehlt mir oft auch die innere Stärke, weil das ist, glaube ich, wirklich was fehlt. Also eben auch wirklich die Fähigkeit, mit sich allein die eigene Mitte wiederzufinden. Also wirklich ohne ohne Social Media, ohne weiteren Bildschirm, ohne weitere Ablenkung oder so, sondern einfach für sich alleine sich wieder einzunorden, das zu können. Ich glaube, das ist auch passiert dann eben früher, weil man dann ja immer so diesen Moment hatte, wo man zur Ruhe gekommen ist, wo man da war, und dass es das gar nicht mehr gibt, weil man die jetzt nehme ich ein unglückliches Wort, aber es trifft es schon, weil man die Quälgeister ja auch praktisch immer in der Hosentasche hat, die dann immer auch da sind und immer sagen, hallo, und willst du nicht gucken oder willst du nicht schauen? Es ist ja auch immer was. Also ich interessiere mich absurderweise auch für, wo ich manchmal mich frage, warum interessiere ich mich dafür? Aber ich interessiere mich praktisch für jede Art Sport. Das heißt,
wirklich?
Ich gucke jeden Tag 3 oder 4 Mal nach Sportergebnissen. Und da auch alles mögliche. Ob Zverev die French Open gewinnt, interessiert. Ich gucke ja die Spiele schon rein. Ich gucke praktisch kein Fußballspiel mehr, aber ich gucke mir alle Ergebnisse an. Ich gucke immer, wie wer gespielt hat, wer die Tore geschossen hat und so. Allein das, ich nehme 3 oder 4 Mal am Tag das Handy in die Hand, um irgendwelche Sportergebnisse nachzugucken. Wo ich oft auch denke, warum interessiert mich das? Aber es interessiert mich einfach. Wenn die Tour de France wieder losgeht, gucke ich jeden Tag, wer gewonnen hat, die Etappe.
Okay. Und Tennis ist was Sie interessiert zum Beispiel? Oder ist es eigentlich wurscht?
Es interessiert mich nicht. Also wenn ich dann irgendwie reingerate, es passiert ja manchmal, also ich habe Gott sei Dank keinen Fernseher mehr, nützt aber nichts, da ja alles mittlerweile per Stream ist. Aber in Hotels habe ich dann ja den Hotelfernseher, und dann komme ich irgendwann nach der Vorstellung nachts dahin und schalte dann durch, und dann sind auf Eurosport irgendwelche Wiederholungen von Tennisspielen, irgendwelchen Matches des Tages, wo irgendwer gegen irgendwen spielt. Und dann gucke ich manchmal zu und denke, ah, ist schon spannend. Und gucke es mir dann auch eigentlich an.
Und das Geräusch.
Und das Geräusch, ja.
Finden Sie das auch so schön?
Ja. Und dieses Eben. Aber eigentlich ist es tatsächlich völlig egal, wer dann da spielt. Also,
kein Lieblingsspieler.
Ja. Und es ist natürlich auch, weil auch ich diese Krankheit habe, dass ich dann mit der Zeit denke, ich könnte was verpassen und dann auch zum Handy greife. Also während ich da dieses Tennis auf Eurosport nachts gucke, gucke ich auch noch im Handy, und dann, weil es ja eine Wiederholung ist, sehe ich auch mal das Ergebnis des Spiels, das ich gerade gucke, im Handy. Das ist dann manchmal ein bitterer Moment.
Bisschen verrückt ist er auch.
Natürlich.
Und ich habe, jetzt muss ich noch ein Zitat suchen, finden, und ich habe mich offenkundig total geirrt. Ein Zitat aus Hope Joanna, wobei Laufschritt relativ war. Der Spurensicherer wirkte zwar, als würde er rennen. Tatsächlich wurde er aber, wenn er rannte, gar nicht wirklich schneller, als wenn er ging. Er bewegte sich nur aufwendiger. Habe ich gedacht, das kann nur einer schreiben, der wirklich nicht gerne Sport macht. Weil das ist so ein Erlebnis, das muss man körperlich selber erleben, dass man merkt, das ist irgendwie aufwendig, es wird aber trotzdem nicht schneller. Das sieht man nicht, wenn man jemanden anguckt. Ja. Deshalb habe ich gedacht, der Horst Evers mag überhaupt gar keinen Sport, aber das ist offenkundig falsch.
Naja, also zugucken schon und auch eigentlich schon selbst machen, aber wie sagt man
eigentlich
so,
schon?
Ja, ich komme ja nicht dazu.
Ja, aber Sie haben so viel zu tun. Ja.
Na, aber das war erst, das ist jetzt eine, das ist schon wieder eine Woche her, als meine Frau und ich hier in den Park gegangen sind und einfach die Badmintonschläger mitgenommen haben. Es waren diese schönen heißen Tage, und dann eben im Schatten da eine Stunde sich Federball hin und her spielen, das macht schon großen Spaß. Das mache ich dann auch eigentlich ganz gerne. Aber man muss auch erstmal auf die Idee kommen, wir gehen jetzt raus in den Park, nehmen diese Schläger mit und machen das. Und dann vorher natürlich die Zeit gehabt haben, beide. Und das passiert leider viel, viel, viel zu selten. Also Gott sei Dank lege ich in der Stadt immer wieder viele Wege auch mit dem Fahrrad zurück und auch zu Fuß. Sonst würde ich wahrscheinlich wirklich viel zu wenig Sport machen.
Und außerdem hat man doch beim Federball immer die schöne Ausrede, der Wind.
Der Wind eigentlich, aber es gibt ja, also wir haben auch dieses Speedminton mit den etwas schwereren Bällen. Das kann man auch bei bei mittlerem Wind immer noch ziemlich gut spielen. Also die Ausrede gilt nicht.
Und warum, was gefällt Ihnen daran? Ich mag das auch gerne. Mhm. Mich würde interessieren, ob Sie das Gleiche mögen, was ich. Deshalb sage ich es jetzt nicht, was ich daran so mag.
Naja, ich mag tatsächlich, also das ist jetzt leider wieder sehr technisch, da sieht man, wie ich die Welt sehe. Ich mag natürlich sehr dieses Training der Hand-Augen-Koordination. Also man guckt ja nur auf den Ball und die Hand muss ganz von alleine wissen, wie sie den Schläger zu halten hat und wie sie spielt. Mhm. Dazu dann der Wettbewerb. Wir gucken immer, wie oft schaffen wir hin und her. Und dann stellt man immer Rekorde auf und irgendwann hat man die 100 geschafft, dann will man noch die 200 schaffen.
Bisschen ehrgeizig ist er auch da.
Genau, natürlich. Ich bin ja gar nicht so schlecht im Sport. Das kommt ja schwer dazu.
Entschuldigung, dass ich das jetzt irgendwie so gedacht habe. Also ich habe diesen Satz gelesen und habe gedacht, naja, der ist bestimmt, also der war der Sport jetzt so überhaupt nicht.
Wenn man gut Federball oder Badminton spielt, muss man ja gar nicht so viel laufen. Also dann spielt ja jeder so hin und her, dass man letztlich immer es geht nur darum, dass man den Ball richtig trifft.
Ja, und wenn wir beim Sport sind, letzte Frage zu diesem Komplex Fußball-Weltmeisterschaft, ist ja jetzt auch die Frage, gucken oder nicht gucken? Wie halten Sie es?
Ja, also tatsächlich, ich habe auf der Bühne habe ich zuletzt häufiger den Witz gemacht, dass die Italiener das genau richtig gemacht haben, dass sie die drei Drecks-WMs sozusagen auslassen.
Stimmt.
Die alle und dann in 4 Jahren, wenn es in Spanien und Marokko ist, was glaube ich eine sehr schöne Weltmeisterschaft wird, auf die ich mich auch ein bisschen sogar freue dann wieder, da werden sie schon wieder dabei sein. Es ist natürlich furchtbar. Es ist furchtbar, was Infantino und auch Trump jetzt mit diesem Turnier machen. Wie sie, also da gibt's ja auch die Berichte, dass wirklich die Weltmeisterschaft quasi okkupiert ist. Nichtsdestoweniger ist das, also ich gehöre auch zu denen, die dieses Erlebnis von 2006, dem Sommermärchen haben, was das bedeuten kann, wie das, was das für ein Land, für eine Gemeinschaft auch sein kann, für ein Gefühl, für uns damals auch mal gemocht zu werden. Die Menschen sind gerne, ja, sie fühlen sich wohl, wir sind tolle Gastgeber. Mhm. Die USA, jetzt haben sie schon einen Schiedsrichter abgelehnt, sie haben bei den irakischen Spielern lange Untersuchungen gemacht und so, sind offensichtlich schwierige Gastgeber. Das Ganze ist sehr schwierig. Aber ich gucke jetzt mal, wie die Stimmung ist. Also wie, und wenn die Stimmung beim Gucken der Spiele gut ist, dann ist das immer noch auch ein Wert an sich. Und das kann gerade in der Situation der Gemeinschaft hier, glaube ich, auch dann durchaus helfen. Und das kann dann auch schön sein. Mir fällt es natürlich schwer, diese WM zu mögen. Ich mag unsere Mannschaft. Also ich mag die Spieler. Ich mochte auch schon die Mannschaft in Katar, ich mochte auch die in Russland, ich mochte auch die Mannschaftswahl. Also das ist, es fällt mir tatsächlich erfreulich leicht, mich mit der deutschen Nationalmannschaft zu identifizieren. Und insofern wünsche ich denen auch ganz aufrichtig Erfolg. Und ich kann mich freuen, wenn sie gewinnen, weil ich finde, die sind echt okay, ich mag die. Das ist gut, wie sie das machen und insofern werde ich wahrscheinlich nicht viele Spiele gucken, aber vermutlich schon alle der deutschen Mannschaft und auch dann noch ein paar andere, die mich interessieren. Also ich werde da jetzt nicht verkrampft rangehen, sondern wenn ich Zeit habe und wenn es hübsch ist und wenn ich irgendwo im Café oder so die Gelegenheit bekomme, da was zu gucken, dann gucke ich es. Also.
Und sind Sie dann auch so der nette Horst Evers, zurückhaltend, freundlich, oder sind Sie dann auch der Bundestrainer?
Ich bin, glaube ich, nett und freundlich und zurückhaltend und gerade bei sowas, bei solchen Turnieren, bin ich auch sehr gut im Gönnen können und im Verlieren können. Also da habe ich auch kein Problem sozusagen, wenn die anderen gewinnen oder sogar wenn die Doofen gewinnen, kann ich damit leben. Das ist was anderes beim Vereinsfußball. Also ich bin natürlich durch Geburt Werder Bremen-Fan. Und da ist das Potenzial des Leidens sehr viel höher. Und da
sind Sie gut trainiert.
Da kann ich mit Fehlentscheidungen, und es gibt so viele Fehlentscheidungen gegen Werder Bremen, das glaubt man gar nicht, wenn ich gucke. Also wenn ich gucke, gibt's ganz viele Also da kann ich mit Fehlentscheidungen sehr viel schlechter leben als bei Spielen der Nationalmannschaft und so. Da kann ich besser mit umgehen. Aha. Wobei ich schon, also diesen, diesen nicht gegebenen Handelfmeter in dem Spiel gegen Spanien bei der Europameisterschaft, das war schon eine schwere Probe, das damit umgehen zu können.
Und sitzen Sie dann auf dem Sofa und schreien, was, das kann er doch nicht machen?
Da stand ich tatsächlich im Café und dachte, das... Also da war ich für meine Verhältnisse auch lau, also weil ich als Erster im ganzen Café das gesehen hatte und schon und so stolz war, dass ich als Erster dieses Handspiel, obwohl das hat natürlich jeder gesehen, ich war sehr verblüfft, dass das nicht irgendwie überprüft wurde und das nicht gefühlt. Also ich konnte es auch gar nicht, konnte mir halt nicht erklären, genau. Also ja. Es war einfach so absurd. Also aber auch schon ganz kurz nach Abpfiff des Spieles dann, also bis heute denke ich, was für eine absurde Entscheidung. Aber natürlich gönne ich es den Spaniern von Herzen. Also das ist auch eine tolle Mannschaft, auch tolle Spieler. Sie dürfen sehr gerne, sie waren ganz klar eigentlich spielerisch das beste Team des Turniers und natürlich sind sie zu Recht Europameister geworden. Aber den Elfmeter hätte die deutsche Mannschaft kriegen müssen.
Man muss ihn gern haben, diesen Horst Evers. Sie machen das schon ganz schön lange. Ja. Was Sie da machen, mehr als 30 Jahre?
Ja. Oh ja, werden bald 40.
Wir haben 40 Jahre.
Genau, 2028 hätte ich mein 40-jähriges Bühnenjubiläum.
Warum machen Sie es noch?
Einmal war, weil ich tatsächlich jetzt eben, das ist eben dieser Gamechanger seit 5-6 Jahren, weil ich das Gefühl habe, dass es auch eine Bedeutung hat, dass es tatsächlich was Gutes ist, was ich da tue. Dann aber auch, weil es meinem Leben Sinn gibt. Also man braucht ja, also was heißt Sinn? Sinn ist so ein großes Wort, aber Erfüllung. Man braucht irgendwas, was einen erfüllt, wo man sagt, da bin ich gefordert, also das fordert mich wirklich zu 100% eine Geschichte so zu machen, dass sie für möglichst viele Menschen interessant und lustig ist. Und ich kann es dann auch sogar präsentieren. Also ich habe eine Aufgabe, die mich komplett fordert, wo ich wirklich an meine Grenzen gehen muss, um sie zu erfüllen und bekomme dann auch ein Feedback darauf. Das ist schon ein großes Geschenk. Das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, dass man das hat und das so findet. Das ist natürlich schwer, dann auch damit aufzuhören. Das würde ich in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Aufgabe nicht mehr erfüllen. Also ich kann nicht mehr auf Augenhöhe mitspielen. Dann würde ich wahrscheinlich schon auf die eine oder andere Art und Weise auch aufhören. Aber im Moment ist es noch nicht so. Und deshalb mache ich das dann eben auch weiter.
Gibt es irgendeine Botschaft oder spüren Sie eine Mission, die Sie morgens aufstehen lässt und eine Botschaft, die Sie unter die Leute bringen wollen? Oder müssen?
Ich würde mir natürlich wünschen, dass alle etwas mehr Abstand zu sich selbst hätten, etwas gelassener wären, vielleicht sich auch ein bisschen weniger selbst leid tun. Das wäre insgesamt schön, aber das muss natürlich jeder für sich machen. Da kann ich nur Hilfestellung leisten, indem ich versuche, einen Weg zu zeigen, wie man das Ganze mit Humor nehmen kann.
Und offenbar gelingt Ihnen das ja auch, so von sich selber abzusehen, was ja schon erstmal ein ganz wichtiger Schritt ist, aber der auch schwer zu machen ist. Wie lernt man das?
Habe ich jetzt nicht.
So einfach nicht immer sich selbst als den Hauptbetroffenen in jeder Situation wahrzunehmen und daraus schlechte Laune zu kriegen.
Das ist natürlich der Perspektivwechsel, indem man einfach.
Aber wie lernt man das genau? Wie machen Sie das?
Das kann man sich vornehmen. Man hat irgendeine Situation und stellt sich vor, wie ist das jetzt aus, beispielsweise, wie ist diese Situation aus Sicht der Schaffnerin jetzt? Also, wenn das
Bahnfahrer spricht.
Genau.
Horst Evers, Bahnfahrer.
Und da muss man, also, da habe ich sehr großen Respekt vor dem Bahnpersonal, die unglaublich komplexe Aufgabenstellungen bekommen, riesige Verspätungen, die sie oft nicht mal richtig erklären können, weil es auch ihnen nicht richtig gesagt wird. Völlig aufgelöste, schwierige Fahrgäste. Das muss alles irgendwie moderiert werden. Sie haben selbst wahrscheinlich, sie sind hochgradig genervt, hochgradig angespannt. Es ist für sie auch nicht lustig. Sie kommen viel zu spät nach Hause, kommen auch nicht zu ihrem nächsten Dings und so und müssen mit all dem umgehen und das irgendwie moderieren und sich allein in diese Situation, ich glaube, wenn man sich einmal richtig in diese Situation, wie die damit umgehen, wie toll die das machen, das ist sensationell. Ich hab so großartige Zugbegleiterinnen und Begleiter schon erlebt in dieser Zeit mit all diesen Katastrophen, die wir erleben, wie toll die damit umgehen. Wenn man sich da einmal richtig reinversetzt hat, wird man nie wieder irgendeinen Zugbegleiter anschreien in seinem ganzen Jahr. Also das ist im Prinzip eine sehr einfache Übung, sich das einmal anzugucken, klar zu machen, was ist das für ein Job, was ist das für eine Aufgabe und dann zu wissen, wir sind in einem Team. Wir sitzen beide in diesem Zug. Für uns ist es beide richtig blöd und wir haben eigentlich fast nur ähnliche Interessen. Und das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens der Gesellschaft natürlich übertragen.
Das Leben wäre so viel schöner.
Es wäre eben, wenn, also ganz kurz der Perspektivwechsel, sich das klarzumachen und dann hätte man, glaube ich, für vieles und für viele andere viel einfacher, viel mehr Verständnis.
So kann es gehen. Sie beobachten die Gesellschaft für Ihren Job schon fast 40 Jahre lang, bringen das auf die Bühne. Sie sind also ein genauer Hingucker, so gesehen ein Soziologe oder jedenfalls einer, mit dem ein Soziologe sehr viel anfangen könnte, weil Sie über so eine große Spanne quasi immer das Gleiche machen. Ja. Was haben Sie gelernt über uns und über unser Zusammenleben in dieser langen Zeit?
Eigentlich sind wir besser als unser Ruf, wenn man uns lässt. Ich glaube, im Moment werden wir, das sind ja auch, aber jetzt kommen wir auf ein sehr weites Feld, die Zeit werden wir nicht haben. Genau. Wir sind halt in einer Zeit, die auch über diese Online-Präsenz, über die ganzen verschiedenen Dienste, das Polarisierende klickt halt. Und du brauchst Dinge, die, ich merke es ja auch wenn Politiker kommen, wie jetzt, wie der Herr Kubicki, der natürlich dann immer wieder polarisierende Sachen sagt, damit er überhaupt noch wahrgenommen wird mit seiner FDP, irgendwie in der Art und Weise. Und das ist sehr furchtbar, dass das genauso gemacht wird. Und das ist bei allen, es wird durchgehend immer das Polarisierende, das Schwierige, das Problematische, durchgehend betont und man hat dadurch das Gefühl, alles ist irgendwie auf Konflikt, alles ist auf Verteilungskampf, alles ist und sobald du natürlich mit den Leuten dann direkt zu tun hast, merkst du, dass sie eigentlich völlig okay im Umgang normalerweise sind. Also ich glaube, dass die Wahrnehmung unserer Zeit über Social Media, über auch diese Portale und das ganze Zeug viel dramatischer ist, als tatsächlich unsere eigentliche Lebenswirklichkeit. Aber dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit auf diese dramatische Spiegelung unseres Lebens richten, haben wir dann auch das Gefühl, dass das Leben so ist. Und das wirkt dann ins eigentliche Leben immer mehr auch rein, sodass auch das, was wirklich sehr viel entspannter und sehr viel schöner sein könnte, immer anstrengender wird.
So, und jetzt ein guter Ratschlag, wie wir das ändern. So können wir jetzt nicht nach Hause gehen.
Genau, da hatten wir ja schon einfach Perspektivwechsel. Okay. Also Empathie, gucken, wie ist die Situation für den jeweils anderen. Und natürlich die Fähigkeit gewinnen, mit sich selbst zurechtzukommen. Wenn das jeder kann, wenn jeder sagen kann, gib mir 6 Stunden alleine, dann kann ich mich wieder einordnen, dann komme ich wieder zur Ruhe.
Und ich mache keinen Mist dabei.
Dann haben wir keine Probleme. Dann kriegt jeder immer mal seine 6 Stunden alleine und kann sich einordnen.
6 Stunden alleine. Oder 6 Stunden mit Horst Evers.
Noch schöner. Herzlich willkommen.
Gehören Sie eigentlich zu denen, die sich bremsen müssen, dass sie nicht überziehen oder dass sie die 1,5 Stunden voll machen? Also die 2,5 Stunden voll machen?
Ich muss mich bremsen. Ich Ich bin permanent am Kürzen des Programms. Ich komme immer an im Theater und sage, oh, also gestern habe ich 2-3 Viertelstunden gespielt, das ist natürlich zu lange. Ich nehme 20 Minuten raus und am nächsten Tag komme ich wieder, oh, gestern habe ich 2-3 Viertelstunden. Und ich nehme hier tatsächlich auch immer 20 Minuten raus. Ich weiß gar nicht, wo die neuen wieder, weil ich ja auch dann viel so aus der Menge oder was sich ergibt mit dazu nehme.
Was das Publikum ja auch liebt.
Was es auch liebt.
Und wenn man merkt, der ist wirklich da, genau. Der ist auch wirklich hier und der weiß, wer wir sind.
Eben. Und das Schlimme ist ja auch, wenn ich dann wirklich mal richtig in meiner Zeit bin und es deutlich kürzer ist, liegt es wahrscheinlich an schwächeren Reaktionen sozusagen. Und das ist mir ja auch nicht recht.
Kann ich gut verstehen. Ja,
also letztlich ist es ein Teufelskreis. Es ist, aber es wird nie zu, also ich gucke immer, dass es nur so ein bisschen länger als 2,5 Stunden ist, gerade unter der Woche. Also nicht, dass jetzt jemand Angst hat, hu, wenn wir da hinkommen,
da kommen sie nicht Geld, wieder weg. Würde ich jetzt einfach sagen.
Natürlich. Ja. Das finde ich andererseits, also das finde ich natürlich manchmal heikel, wenn gerade auch jetzt so Weltstars, Weltcomedians, die ja keine Pause gewohnt sind oft, dann kommen in irgendwelchen Arenen hier spielen für eben genannte 60, 70 Euro, 80 Euro, 100 Euro Eintritt und dann spielen die 50 Minuten und danach ist fertig. Wo ich dann denke, das kannst du nicht machen. Also das geht ja wohl nicht. Genau. Also
geht mir auch so.
Also so irgendwo zwischen 2 Stunden 15, 2 Stunden 30 sollte das Programm haben mit Pause. Sonst ist es irgendwie auch Mogelei.
Und es geht einem hinterher besser.
Das möchte ich fast. Also das ist zumindest mein Ziel. Also ich kann es nicht, ich hätte es jetzt um eine hätte ich es versprochen. Das wäre also, nein, versprechen kann ich es natürlich nicht, aber ich setze alles dran, dass es so ist.
Und ich glaube, das ist beim Hören jetzt hier auch so.
Das wäre schön, das nehme ich so mit.
Aber bevor ich jetzt vielen Dank sage, muss ich noch ein Schlusszitat. Ich habe so viele schöne Zitate aus Hope Joanna. Mögen Sie diesen Song eigentlich? Ich finde, der hat so ein gewisses Nervpotenzial.
Ja, aber ich finde, er hat eben auch dieses, er geht eben nach vorne. Also es ist, es ist nach wie vor, ich feiere meistens mit der Bahn oder sehr, sehr selten mit dem Auto, mit der Familie in den Urlaub oder so vielleicht. Also an die Ostsee. Und wenn der kommt, sind alle dabei, alle sind am Wippen, alle singt mit. Also das ist eigentlich schon so ein verbindender Song.
Okay, und jetzt das letzte Zitat. Mensch, Chef, wo nimmst du bloß immer diese ganze Weisheit her? Staunte Joanna. Die besorge ich mir da, wo ich auch die Verzweiflung herkriege. Das sind oft Paketangebote. Ein weiser Satz von Horst Evers.
Genau, aus dem Leben.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und weil Horst Evers gute Laune macht, oder? Gönnen Sie sich doch immer mal wieder eine Portion davon. Kleine Spritze Trost in der wöchentlichen Kolumne Perlen vor die Säue, 3 Minuten Alltagshilfe oder einfach Freude in Extended Version, Horst Evers und Freunde. Alles als Podcast, Sie wissen schon, ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.